Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr aus der Kirche St. Lambertus in Landershofen. Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zur Mitfeier des Gottesdienstes an den Radiogeräten ein. Wir wollen das gastgebende Priesterseminar näher kennenlernen. Dazu bin ich heute beim Regens des Priesterseminars Dr. Volker Malburg in Landershofen. Zunächst heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Lieber Herr Regens, Dr. Malburg, ich darf Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Woher kommen Sie und was führte Sie hierher?
Ja, ich heiße Volker Malburg und bin gebürtig aus dem Bistum Trier, habe dann in Trier auch Theologie studiert, im Außenstudium in Freiburg und bin 1997 zum Priester geweiht worden. Nach Tätigkeiten in der Schulseelsorge, ich war auch Pfarrer in der Eifel, in mehreren Gemeinden um den Ort Kaisersesch, bin ich dann seit 2016 hier Regens, das heißt Leiter des überdiözesanen Priesterseminars St. Lambert in Landershofen. Die Tätigkeit kannte ich schon ein wenig, weil ich seit 2010 hier auch als Dozent für Pastoraltheologie tätig bin. Sodass ich also, als ich 2016 hier anfing, schon wusste, was das Haus ist, wie die Studenten sind, die hier ihre Ausbildung auf sich nehmen und mit der Ausbildung hier beginnen und was so auch die Aufgaben eines Regens hier in diesem speziellen Kontext der Ausbildung sind.
Radio Horeb ist in Landershofen, jenem Ortsbezirk der Gemeinde Grafschaft im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler. Die 1400 Einwohner zählende Gemeinde liegt nördlich von Bad Neuenahr-Ahrweiler, 25 Kilometer von Bonn und etwa 50 Kilometer von Koblenz entfernt und wurde 1019 erstmals urkundlich erwähnt. Geografisch gehört Landershofen zur Vulkaneifel und liegt 180 Meter hoch. Erste Siedlungsspuren stammen aus der römischen Zeit. Im Mittelalter schenkte Heinrich II. Seine Ländereien dem Erzbischof von Bamberg, wodurch Landershofen zum Kloster Michelsberg gehörte. Herr Dr. Malburg, da schenkt Heinrich II. Seine Ländereien der Kirche. Heute versucht man Weihnachten als Begrifflichkeit und alles, was damit verbunden ist, verschwinden zu lassen. Was war das für eine Zeit, in der die Kirche solch einen tiefgehenden Einfluss auf das geistliche Leben der Menschen hatte und auch auf breite Gesellschaftsschichten?
Heinrich II. Und seine Ehefrau Kunigunde sind ja auch heilig gesprochen als Kaiserpaar und haben natürlich in ihrer Zeit versucht, mit der Kirche aus dem Glauben heraus Europa zu gestalten. Also all das, was wir jetzt hier so als europäische Kultur kennen, wäre ohne das, was Kaiser Heinrich II. In seiner Regierungszeit stark gemacht hat, so sicherlich nicht entstanden. Die Kirche als die entscheidende Kraft, die Kultur getragen hat, die aus dem christlichen Glauben heraus Menschen geformt und gestaltet hat, die auch dazu beigetragen hat, dass Recht und Menschenwürde als Werte in unserer Gesellschaft hochgehalten werden. All das kommt aus dieser Zeit, die wir so gerne christliches Abendland nennen und die doch Europa tiefer geprägt hat, als wir es heute gerne zugeben wollen. Und ich glaube, diese Wurzel für unsere Kultur, auch wenn vieles an säkularen Ideen aus der Zeit der Aufklärung natürlich auch dazugehört, diese Wurzel dürfen wir nicht einfach abschneiden und verleugnen. Und es ist gerade, glaube ich, in unserer Zeit Aufgabe der Kirche, auch immer wieder auf diese Wurzel, für die Kaiser Heinrich eben steht, hinzuweisen und auch zu sagen, das ist eine wichtige Quelle, zunächst einmal für die Kirche in Europa, aber natürlich auch für die gesamte Kultur. Und ohne das Christentum wäre Europa eben nicht der Kontinent, wie wir ihn heute kennen. Und es wird sehr oft auf das Fehlverhalten des Christentums hingewiesen in der 2000-jährigen Geschichte, Man darf auch ruhig einmal herausstellen, wie sehr das Christentum auch Europa geprägt hat, sodass man sich eigentlich heute vieles gar nicht mehr vorstellen könnte ohne das Christentum und sich auch fragen müsste, gäbe es denn all das, was wir an Menschenrechten, an Sozialleistungen, an Miteinander, an Humanität so zu Recht auch in den Vordergrund stellen unserer europäischen Kultur, gäbe es das wirklich ohne Christentum? Und da würde ich sagen, nein. Und dafür ist so jemand wie Kaiser Heinrich halt eben auch ein beredter Zeuge, der diese Werte implementiert hat in unsere Kultur und auch geprägt hat. Und die Schenkung vor 1000 Jahren hat uns hier in Landershofen eben auch nochmal an dieses reiche Erbe erinnert.
Kommen wir zurück zur Grafschaft zu Landershofen. Hier sehr schön im Ahrtal gelegen. Wie hat sich die Region entwickelt und was charakterisiert Landershofen als Ort ihres Wirkungskreises?
Ja, das Ahrtal ist ja eigentlich ein wunderschönes Tal. Also gerade die Landschaft wird von unseren Studenten ja immer wieder geschätzt als ein Ort, wo man gut zur Ruhe kommt, wo man auch nach dem Studium wieder Kraft in Spaziergängen finden kann und im Genießen der Natur. Und leider ist diese schöne Landschaft durch die schreckliche Flutkatastrophe im Juli 2021 ja sehr in Mitleidenschaft gezogen. Also man merkt richtig, wie auch die Landschaft sich verändert hat. Der Fluss hat das ganze Tal wirklich durch diese Flut völlig verändert. Und jetzt kommt natürlich auch das Leid der Menschen hinzu, das aus diesem schönen Tal eben auch ein Tal gemacht hat, das im Moment sehr leidet, wo die Wunden des Lebens ja deutlich zu sehen sind. Und auch das gehört jetzt zur Geschichte des Ahrtals, die wir noch alle aufarbeiten müssen und die uns jetzt auch hier an diesem Studienort prägt.
Kommen wir zum Priesterseminar Landershofen. 2006 hat die römische Bildungskongregation das Statut des Seminars approbiert. Damit kam eine längere Entwicklung zu ihrem vorläufigen Abschluss, die mit der Gründung des Studienhauses im Jahre 1972 durch den Trierer Bischof Dr. Bernhard Stein begann. Die Idee ist es, in Landershofen für im Glauben und im Leben bewährte Männer, die zwar Berufserfahrung, aber kein Abitur vorweisen können, einen dritten Bildungsweg zum priesterlichen Dienst zu schaffen. Herr Dr. Malburg, wie kam es zu der Entstehung, zur Gründung des Priesterseminars hier an diesem Ort?
Ja, Sie haben es ja schon sehr schön dargestellt. August Dörner, der das Apostolat gegründet hat, hatte zuerst hier in diesem Ort ein kleines Seminar gegründet. Das heißt, er wollte Jungen aus Familien, die wenig Geld hatten, die Möglichkeit geben, Priester zu werden, indem er ihnen hier das Abitur ermöglichte und damit die Voraussetzung, um dann auch Theologie zu studieren und sie auch schon hier im Internat geistlich auf das Leben im Priesterseminar und später auch auf das Leben als Priester vorbereitete. 1972 hat man dann gemerkt, immer weniger Jungen kamen, um hier das Abitur zu machen. Man suchte für die Räumlichkeiten, die hier waren, eine neue Aufgabe, die das Ganze mit Leben füllen konnte. Und dann hat man sich eben für doch die wegweisende Neuorientierung entschieden, dass man Männern, die Priester werden wollten, aber nicht die Voraussetzung des Abiturs, hatten hier eine Möglichkeit des Studiums eröffnete. Und das hat sich dann eben über die 50 Jahre, die dieses Haus seit 1972 besteht, immer mehr verfestigt, sodass Landershofen wirklich zu einem wichtigen Ausbildungsstandort für Priester in Deutschland geworden ist. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte, kann man sagen, weil über 500 Priester in den letzten 50 Jahren eben hier ihre Ausbildung erfahren haben.
Wie charakterisieren Sie das Priesterseminar in Landershofen im Verhältnis zu anderen Priesterseminaren in Deutschland? Was macht die Besonderheit aus?
Ja, die Besonderheit liegt in den Kandidaten. Wenn Sie schauen, wir haben hier Kandidaten, die sind 25, also haben das Mindestalter. Und der älteste Kandidat, den wir haben, der ist also 54, das heißt, er ist im Moment älter als der Regens. Ich bin 50 Jahre alt. Das zeigt schon eine riesige Spannbreite an Lebenserfahrungen, die hier zusammenkommt, an unterschiedlichen Lebensaltern, die eine Gemeinschaft bilden müssen. Die Vielfalt der Berufe, die hier sind, vom Lkw-Fahrer über den Fliesenleger zum Intensivpfleger, zum Bankkaufmann. Also eine große Breite auch an beruflichen Erfahrungen, die zusammenkommen, neben der Lebenserfahrung. Und dann die große geografische Breite. Es gibt einen Studenten aus Magdeburg, einen Schweizer, einen Tiroler, einen aus dem deutschsprachigen Belgien, natürlich Münchner und genauso auch Schwaben, also auch landsmannschaftlich sehr geprägt. Das macht dieses Seminar aus. Die Vielfalt an Lebensaltern, Berufen und eben auch Herkunftsorten, die hier eine ganz besondere Seminarkommunität auch entstehen lässt. Und dann natürlich auch dieser Zusammenhalt von menschlicher Reifung in der Priesterausbildung und theologischer Reifung, die dann hier zusammengehen und eben eine Einheit bilden, was sonst in anderen Seminaren doch stärker getrennt ist.
Der Rahmenplan für die Priesterausbildung, der ändert sich ja auch im Laufe der Zeit immer wieder und passt sich den jeweiligen Gegebenheiten an. Und man hört, dass Priesterseminare in der Zukunft in Deutschland auch zusammengelegt werden sollen. Was wissen Sie dazu konkret?
Ja, die Überlegungen sind also vorhanden, Priesterseminare zusammenzulegen. Das ist ein komplizierter Prozess, in dem wir uns zurzeit befinden. Es zeigt sich auch hier, wichtiger als schnelle Entschlüsse, wer geht mit wem zusammen, ist vielleicht die Frage, die sich jetzt in diesem Prozess immer mehr gestellt hat. Wie sichern wir die Qualität der Priesterausbildung? Was ist also notwendig, damit das, was die Kirche immer wollte, nämlich gute Priester, wirklich aus der Priesterausbildung hervorgehen? Und da ist dann heute die Frage, wie muss die Ausbildung im Seminar gestaltet sein, damit gute Priester, Priester, die die Gemeinden heute brauchen, eben aus diesen Priesterseminarien hervorgehen. Und ich glaube, da sind wir an der richtigen Stelle, weniger zu fragen, wie wird jetzt was zusammengelegt und welche Strukturen müssen neu geschaffen werden, sondern was ist denn notwendig in der Ausbildung, welche Qualitäten müssen da vorhanden sein, damit gute Priester wirklich ausgebildet werden. Und ich glaube, wenn man in dieser Richtung weitergeht, dann ist man auf dem richtigeren Weg, als unbedingt sein Heil in neuen Strukturen zu suchen. Und an dem Punkt ist jetzt auch dieser Prozess angelangt.
Wir kommen gleich noch zu der Frage der Priesterausbildung, der guten Priester und der Qualifikation. Zunächst noch die Frage, wie bereitet sich Landeshofen, wie bereitet sich Ihr Haus auf das Jubiläum vor und was erwartet die Besucher?
Ja, unser Jubiläum ist natürlich in dieser Zeit wie alles unter dem Vorbehalt, was lässt Corona zu? Wir planen, wie in jedem Jahr, unser Hausfest. Das heißt, es wird am 15., 16. Mai, wenn Corona es zulässt, hier ein Hausfest geben mit den Ehemaligen, auch unter der Beteiligung des Dorfes, zu dem eine gute Beziehung besteht. Und dieses Hausfest beginnt dann immer mit der Vesper, mit Gräbersegnung, mit einem Fest am Sonntagabend und montags dann mit dem großen Festgottesdienst und einem Festvortrag. Da freue ich mich, dass im Mai schon Dr. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Bischof von Limburg, zugesagt hat, mit uns das Pontifikalamt zu feiern und den Vortrag zu halten. Ich glaube, das gibt auch nochmal einen wichtigen Impuls für dieses Haus. Und am 3. Oktober haben wir dann ein Symposium geplant, wo wir uns auch nochmal über die Frage, was ist denn jetzt zeitgemäße Priesterausbildung, austauschen wollen. Da hat Abt Martin Werlen, Altabt von Einsiedeln, schon zugesagt, uns da den Festvortrag zu halten. Das sind so die zwei Punkte. Es wird auch noch eine Buchveröffentlichung geben, unseres Studienleiters und unseres Spirituals zum Thema Priesterausbildung. die dann auch nochmal so inhaltlich einen Akzent setzt. Und ich glaube, das ist uns das Wichtigste. Es geht nicht darum, dass wir uns feiern, sondern dass wir dieses Jubiläum auch nochmal nutzen zu einer Selbstvergewisserung. Welche Priester werden gebraucht in dieser Zeit und wie muss die Ausbildung auch dafür aussehen? Und natürlich ist auch die Gemeinschaft, dass man mit den Menschen, die diese 50 Jahre gestaltet haben, eben auch zusammenkommt, ein ganz wichtiger Punkt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Rüdiger Endes aus dem Studio in Kevela. Ich bin heute zu Gast bei Herrn Regens Dr. Malburg im Priesterseminar in Landershofen. Herr Dr. Malburg, ein kleiner Einschub vor der nächsten Frage. Wir sind ja aufgrund unserer Taufe und Zugehörigkeit zur katholischen Kirche alle zur Nachfolge Christi, zum Zeugnis geben, zum Beten und zu vielem mehr berufen. Stellen wir uns nun einmal vor, Gott ruft heraus und der Angerufene ist sich nicht sicher, wozu er ruft und ob er und wie er ruft. Die Frage zunächst an Sie, wie, Herr Dr. Malburg, spürt man eine Berufung? Gibt es da einen eindeutigen Ruf?
Also einen eindeutigen Ruf, dass man sagen kann, das ist jetzt hundertprozentig der Ruf, der ergeht, und wenn man diese Kriterien und Merkmale spürt, dann hat man hundertprozentig den Ruf. Das wäre, glaube ich, vermessen, das so darzustellen. Aber es gibt doch schon Hinweise auf eine Berufung, und denen man nachgehen sollte. Also wenn zum Beispiel dieser Wunsch, Priester zu werden, immer wieder aufkommt, einem keine Ruhe lässt, eine Sehnsucht ist nach etwas anderem. Und man kann die nicht so ganz in Worte fassen, aber man spürt, das könnte sein, dass ich Priester werden soll. Dann ist das ja etwas, was einen jetzt zur Ruhe kommen lässt, dem man nachgehen sollte. Und dann kennt die kirchliche Tradition viele Wege, wie das geht. Es gibt die, die mehr mit dem eigenen Inneren zu tun haben. Das wäre also, bete ich darum, dass Gott mir den richtigen Weg zeigt, nehme ich das wahr und sage, halte das hin und sage, wenn du das willst, dann musst du mir auch zeigen, worum es geht. Exerzitien sind ein Weg, geistliche Begleitung, aber da geht es halt eben schon noch in das entscheidende Zweite, nämlich, dass ich mit jemandem darüber spreche. Ich werde den Ruf nicht selber allein mit mir ausmachend erkennen, sondern ich brauche da ein Gegenüber, das mich begleitet, das mich leitet und das mir die Orientierung gibt. Sehr schön ist ja da die Geschichte von Eli und Samuel, die ja eine der klassischen Berufungsgeschichten ist, wo Samuel also den alten Eli braucht, um zu verstehen, was sich da nachts ereignet, als er die Stimme hört, und wo ja auch Eli erst im dritten Anlauf Samuel so richtig den Tipp geben kann, wie er jetzt darauf reagieren muss. Also da sieht man, Berufung klärt sich über einen längeren Zeitraum und braucht auch diese Klärung. Aber was sie eben auch braucht, ist, dass man dieser Sehnsucht, dieser inneren Unruhe nachgeht. Dass man das nicht einfach wegdrückt, sondern dass man es wirklich zulässt. Und dann, glaube ich, wird Gott auch zeigen, was jetzt der richtige Ruf ist, wohin er den Menschen führen will. Denn Berufung hat Gott für jeden. Davon gehe ich fest aus, dass jeder eine Aufgabe in seinem Leben hat, die Gott ihm gibt und der es zu folgen gilt. Das sieht unterschiedlich aus, aber für jeden gibt es diesen Ruf und jeder muss diesem Ruf auch nachgehen und versuchen, ihn für sich immer tiefer zu erfahren.
Hat dieser Ruf, den Gott in das Herz legt, nicht immer auch etwas mit Talenten, Fähigkeiten, der Führung Gottes, Freude im Herzen als einem sicheren Merkmal zu tun?
Da haben Sie ganz recht. Ich erkenne Berufung auch daran, dass ich etwas kann und dass es mir leicht fällt. Und wenn ich auf Berufungsgeschichten schaue, dann sagen auch Menschen immer wieder, ich habe den Ruf gehört, Priester zu werden, dadurch, dass ich eine Gruppenstunde geleitet habe, dass ich in der Pfarrei mitgearbeitet habe, dass ich Ministrant war, dass ich Küster war und dann gespürt habe, das kann ich, da habe ich ein Talent dafür. Das ist etwas, was ich auch später einmal tun will. Und daraus erwächst dann die Berufung. Dagegen, wenn ich ständig im Priesterseminar nur das Gefühl habe, das fällt mir eigentlich alles schwer, ich habe da gar keine Freude dran und alles wird nur ein dunkles und düsteres Grau, dann wäre das für mich zum Beispiel auch ein Zeichen, nochmal zu überlegen, ist das mein richtiger Platz? Natürlich gehört eine Kreuzesstunde auch immer zum christlichen Leben in jeder Form der Berufung, der man nachgeht. Aber wenn alles nur noch Kreuzesstunde ist und alles nur noch dunkel, dann ist man entweder ein ganz großer Mystiker oder man ist fehl am Platze. Auch das muss man dann eben im Gespräch klären, in welche Richtung man geht. Aber nicht jede Nacht, dunkle Nacht ist schon die dunkle Nacht des Johannes vom Kreuz, sondern kann halt eben auch eine Infragestellung sein. Aber Sie sehen, Prüfung ist immer das Entscheidende.
Zu dieser Prüfung noch einmal, ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass der Ruf zu einer besonderen Form der Nachfolge Christi auch dann im Menschen präsent ist, wenn sowohl die Umwelt als auch der Verstand sich damit schwer tun?
Also das gibt es ja hier auch immer wieder bei den Kandidaten, dass die aus Widerständen heraus dann diesen Weg gehen, weil jeder sagt, du bist doch Beamter auf Lebenszeit, du hast doch eine gesicherte Existenz und jetzt begibst du dich hier wieder auf eine völlig unsichere Ausbildung, wo die dir noch nicht mal sagen, ob du nachher genommen wirst, sondern erst nach einigen Jahren sicher feststeht, dass du das tun kannst und dann mit den vielen Zulassungsvoraussetzungen und Einschränkungen, die es ja im Sicht der Welt gibt. Und trotzdem spüren Menschen, genau das ist es. Wenn ich diesen Weg jetzt nicht gehe, der mich zunächst in die Unsicherheit führt, gehe ich am Eigentlichen meines Lebens vorbei. Und ich finde, das sind schöne Zeugnisse, die unsere Kandidaten auch der Kirche schenken, was Berufung ist und wie Gott in dieser Welt wirkt.
Wie erleben Sie denn die Spätberufenen in diesem Sinne, also Menschen, die den dritten Bildungsweg aufgrund ihrer bereits gewonnenen Lebenserfahrung gefestigt gehen und die Entscheidung in sich tragen, Priester zu werden?
Ja, ich würde mal sagen, es gibt zwei Arten von Kandidaten hier in diesem Haus. Das sind zum einen die, die schon recht früh eine Berufung verspürt haben, die vielleicht auch einen ganz klassischen Weg kirchlicher Sozialisation gegangen sind, wo es das Abitur war, das gefehlt hat und die dann irgendwann doch sagen, ja, Landershofen, das ist ein Weg für mich, um diesen Weg, der geradlinig verlaufen ist, dann noch zu gehen. Es gibt dann aber auch die anderen Kandidaten, die eigentlich nie im Sinn hatten, Priester zu werden und wo dann in einer Lebenskrise, in einer Sinnkrise plötzlich diese Berufung auftaucht und sie ihrem Leben eine ganz neue Richtung geben. Und ich habe den Eindruck, dass sich das immer mehr zu halbe-halbe hin verschiebt. Also dass diese Menschen, die durch eine Lebenskrise den Weg hier finden, dass das mehr wird. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil man da sofort sehen kann, wie Gott auf einmal in das Leben eines Menschen einbricht und ihn dann ganz neue Wege gehen lässt, die man so gar nicht im Blick hat. Und in diesem Sinn, glaube ich, ist auch unser Seminar ganz wichtig für die deutsche Kirche, weil eben solche Erfahrungen hier sehr stark gemacht werden, die aber auch in anderen Priesterseminaren zu finden sind.
Wenn nun ein Interessent nach Landershofen kommt, was erwartet ihn dort und wie sieht so der Tagesablauf im Priesterseminar aus?
Der Tagesablauf unterscheidet sich nicht viel von anderen Priesterseminaren. Im Mittelpunkt steht natürlich, weil wir ja nur die Ausbildungsphase haben, die sich auf das Studium bezieht, dieses Theologiestudium selbst. Also das heißt, der Vorlesungsbetrieb ist das, was hier auch den Tagesablauf strukturiert. Wir müssen die Zeiten morgens und nachmittags freihalten für die Lehrveranstaltungen und gehen natürlich auch davon aus, dass unsere Studenten hier das, was sie angeboten bekommen an Vorlesungen, dann auch entsprechend nacharbeiten. Also das Studium nimmt hier schon einen ganz starken Aspekt des Lebens ein. Es heißt ja deswegen auch Studienhaus. Aber natürlich, ein Priesterseminar, in dem nur studiert würde, wäre kein Priesterseminar. Das Zweite ist eben auch die menschliche Reifung, die hier ermöglicht wird, indem viele unterschiedliche Menschen hier zusammenleben, miteinander auskommen müssen und damit halt auch das erleben, dass wir eine plurale Gesellschaft sind, eine plurale Kirche und man dann auch mit ganz verschiedenen Berufungsgeschichten, Frömmigkeiten und Spiritualitäten auskommen muss und sich zurechtfinden muss. Das ist also auch eine ganz wichtige Aufgabe. Das geschieht bei all dem, was wir hier gemeinsam tun. Die Studenten leben in Wohngruppen, die so WG-Charakter haben. Sie haben gemeinsame Mahlzeiten im großen Speisesaal, die dann auch eingenommen werden zusammen. Und es gibt auch Vorträge, Seminarveranstaltungen, die dieses Gemeinschaftsgefühl eben prägen sollen und auch helfen sollen, in der Gemeinschaft auch menschlich zu wachsen. Und da ist natürlich auch die spirituelle Seite der Ausbildung. Der Priester soll ein Mann des Gebetes sein. Dafür werden hier dann auch in verschiedensten Veranstaltungen, die den Tag strukturieren, die Grundlagen gelegt. Die Feier der Heiligen Messe ist der Mittelpunkt auch unseres Seminarlebens. Es wird das Stundengebet gebetet und immer auch eine Hore in Gemeinschaft. Es finden Meditationen statt, eucharistische Anbetung, all das, was eben an Frömmigkeitsformen wichtig ist, damit eine Spiritualität ausgebildet wird, die dann das priesterliche Leben nachher auch trägt. Und all dem gehört die Ausbildung hier, die dann auch noch sehr komprimiert ist. Ein normales Theologiestudium dauert 5 Jahre, hier in Landershofen 4 Jahre. Wir haben allerdings auch keine Semester, sondern Trimester. Das heißt 12 Wochen Trimester, dann eine Ferienphase von in der Regel 5 bis 6 Wochen und dann nochmal 12 Wochen Trimester, sodass wir auf insgesamt 3 Trimester im Jahr kommen, also 12 Trimester in diesen 4 Studienjahren. Wir leben in einem kleinen Dorf, das heißt, es gibt wenig Abwechslung und man ist viel zusammen. Das ist nicht immer ganz einfach für alle Studenten. Da gibt es auch Konflikte, da knallt es auch schon mal. Aber ich glaube, das gehört eben auch zur Ausbildung dazu.
Wie wichtig ist die Vernetzung mit anderen Priesteramtskandidaten für die Entscheidungsfindung?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Netzwerke bildet unter den Priesteramtskandidaten. Und zwar unter denen, die hier im Haus sind, also gute Freundschaften, die einen dann auch tragen, aber auch Kontakte knüpft mit Studenten in den Heimatbistümern. Denn da ist man ja nachher dann auch tätig und muss auch vernetzt sein. Und Netzwerke, die einen tragen, sind, glaube ich, ganz entscheidend in dieser Zeit. Priester, die es ganz alleine versuchen, das mag es auch geben, aber das halte ich für unsere Zeit immer für schwieriger. Ich bin froh um jeden, der also da auch seine Spiritualität findet und zum Beispiel sagt, ich suche mir eine spirituelle Gemeinschaft, die mich in meiner Berufung stärkt.
Herzlich willkommen zur heutigen Talksendung zur Pfarrei der Woche. Ich bin heute im Priesterseminar in Landershofen beim Regens Dr. Volker Malburg und darf Sie nun fragen, Herr Dr. Malburg, welche Kriterien sind denn entscheidend für die Zulassung eines Bewerbers zum Seminar?
Also er sollte in der Regel 25 Jahre alt sein. Abweichungen sind möglich, wenn da schon vorher sichtbar wird, dass da die nötige Reife da ist. Die kann man ja nicht nur alleine am Alter festmachen. Er muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und er muss natürlich alle Voraussetzungen erfüllen, die man braucht, um Seminarist zu werden. Das heißt, er muss in seinem Heimatbistum das Bewerbungsverfahren durchlaufen haben oder Novize einer Ordensgemeinschaft sein, die ihn hier hinschickt. Also es kann jetzt keiner selber kommen und sagen, ich fange jetzt hier mal in Landershofen an und schaue dann, wer mich weiht, sondern es muss da schon ein Bistum geben, eine Ordensgemeinschaft geben, die sagt, ja, das ist unser Kandidat und den schicken wir nach Landershofen. Und dann muss natürlich bei dem Kandidaten die Offenheit für die Priesterausbildung gegeben sein. Ich habe schon vom spirituellen Wachstum gesprochen. Das muss auf allen Feldern theologische Bildung, menschliche Reife und auch eben spirituelle Entwicklung möglich sein. Also man muss spüren, der kommt hier nicht hin und sage, ich bin fertig und brauche hier nur noch euer Zeugnis, damit ich dann geweiht werden bin, sondern der muss sich auf die Ausbildung einlassen, auf die übrigen Kandidaten, die hier sind, auf die theologischen Lehrerinnen und Lehrer, die ihn unterrichten wollen, auf uns als Hausleitung, die ihm auch Entwicklungsschritte aufzeigen will. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand offen, dass er diesen Weg hier gehen kann, wenn er 25 Jahre alt ist, mindestens und eine Berufsausbildung hat und halt eben auch ein Entsendebistum, dann kann er hier anfangen.
Wie wird denn ein Kandidat im Rahmen seines Reifens, denn Sie sprachen ja auch vorhin davon, dass wir gute Priester brauchen und das ist auch richtig, gerade in der heutigen Zeit, wie wird denn jemand begleitet, wie stellt man sich das vor, dieses menschliche Reifen?
Also das wichtigste Element ist das Gespräch mit dem Kandidaten, dass man immer wieder schaut, wie gibt er sich in der Hausgemeinschaft, wie ist er in den Vorlesungen, wie erlebt man den Menschen und ihm dann noch Rückmeldung gibt. Was ist an deinem Verhalten, was wir positiv finden für deinen weiteren Weg, wo sehen wir auch Schwierigkeiten? Also wenn einer zum Beispiel immer wieder in Konflikte gerät und man das Gefühl hat, der spaltet mehr die Hausgemeinschaft, als dass es da einigende Elemente gibt. Wenn jemand beständig Schwierigkeiten hat, sich an die Ordnung in diesem Seminar zu halten. Wenn jemand sich ganz zurückzieht und man das Gefühl hat, der taucht gar nicht mehr auf. Das wären alles so Punkte, wo man sagt, ist da denn die menschliche Reife gegeben für einen solchen Beruf? Und natürlich auch, wenn jemand in sich spürt, der zölibatäre Lebensweg ist nicht meiner. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde, ich habe eben gesagt, Priesterseminar hilft, dass ein Mensch die Berufung findet. Natürlich wollen wir als erste Berufung die Berufung zum Priester. Aber wenn dann jemand spürt, dass er einen anderen Weg hat, dann finde ich, ist es auch meine Aufgabe und die Aufgabe eines solchen Hauses, ihm dann auch zu helfen, diesen anderen Weg zu finden. Und dann ist er nicht gescheitert, sondern hat genau das getan, wozu diese Ausbildung dient, nämlich seinen Weg und seinen Ruf zu finden. Und eine falsche Priesterberufung, sage ich mal in Anführungszeichen, oder eine, die nur mit halbem Herzen gegeben wird, ist sicherlich nicht hilfreich für unsere Kirche und schadet dem Kandidaten mehr als allem anderen.
Was macht denn einen Priester, einen guten Priester der katholischen Kirche in der heutigen Zeit aus, in einer Zeit, in der er die Aufgabe hat, einer säkularen Welt zu helfen, das Königreich Gottes für sich zu entdecken?
Also er muss Mensch sein und er muss fromm sein, um es mal auf diese zwei Dinge zu bringen. Also fromm sein, wirklich in dem Sinn nicht frömmelnd, aber dass man ihm ansieht, er hat eine Christusbeziehung, er lebt aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, er lebt auch in der Gemeinschaft der Kirche. Das ist seine Grundlage, das ist sein Fundament. Also in dem Sinn Zeuge sein, Zeuge Jesu Christi, Zeuge auch des Evangeliums, das die Kirche in die Welt bringen will, das ist das eine. Und das kann er nur aber wirklich, wenn er auch Mensch ist. Also wenn Die Mitmenschen erfahren, dass es jemand, der nimmt an unserem Leben teil. Der schließt sich nicht ab. Der will uns zusammenbringen. Der will uns etwas vom Glauben und von der Freude des Evangeliums bringen. Und der geht auch dorthin, wo das gebraucht wird. Also es ist viel vom Rand die Rede. Aber genau das ist gemeint, nicht, dass man nur die im Rand im Blick hat, aber dass man eben die Menschen im Blick hat. Papst Franziskus hat das schön ausgedrückt. Der Hirte muss den Geruch der Schafe annehmen und einer von ihren werden. Nicht im populistischen Sinn, aber doch so, dass sie das Gefühl haben, da ist ein Mensch, zu dem ich kommen kann, und die menschlichen Qualitäten werden auch sichtbar. Und beides zusammenzubringen und als drittes natürlich auch noch eine theologische Bildung zusammenzubringen. Also zu sagen, das, was ich verkünde, das hat auch ein vernünftiges wissenschaftliches Fundament, das entspricht auch dem, was vor der Vernunft standhalten kann. Das sind halt die drei Elemente, die zusammenkommen müssen. Da wird es immer Unterschiede geben. Der eine ist vielleicht in dem Element stärker und der andere in dem, aber keines darf ausfallen, sonst wird es schwierig.
Jetzt sind wir heute in der katholischen Kirche in Deutschland ja in einer sich sehr bewegenden Weise unterwegs. Es gibt immer größere Fusionen, Zusammenlegungen. Was glauben Sie, wie wird die Zukunft hier gestaltet werden können, auch in einer Form der Zusammenarbeit zwischen leitenden Priestern und auch engagierten Laien?
Also ich bin da zuversichtlicher als das, was im Moment so es zu sein scheint. Ich glaube, es ist doch mehr Zusammenarbeit und Zusammenwirken von Priestern und Laien in unseren Gemeinden vorhanden, als die allgemeine Diskussion es darstellt. Also oft habe ich so den Eindruck, wir beschäftigen uns zu sehr auch mit den Zerrbildern von Macht, von dem, was alles missbraucht wurde. Das hat sein Recht, aber es gibt doch auch sehr viele positive Beispiele, wo das auch wirklich gut funktioniert, wo Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger, die nicht Priester sind, Laien, die sich in der Kirche engagieren, wirklich auch gut zusammenarbeiten. Und das gibt mir eigentlich auch Mut, dass wir da Wege finden werden. Natürlich, das ist jetzt alles ein sehr schmerzhafter Prozess. Die Volkskirche verschwindet immer mehr. Und ich bin ja selbst auch ein Kind der Volkskirche. Das schmerzt mich. Das schmerzt meine Mutter noch viel mehr und viele Menschen aus dieser Generation. Aber ich sehe auch, es gibt doch auch viele Menschen, die weiterhin als Christen leben wollen und die dafür auch ganz neue Wege suchen, die auch bereit sind, alte Pfade, eingefahrene Pfade zu verlassen, sich neu als Gottesdienstgemeinde zu formen. Und ich glaube, dass wir da doch mehr und zukunftsträchtigeres hinbekommen, als wir manchmal auch meinen. Also ich bin da guter Dinge, dass es uns gelingt, als Kirche auch da die Antwort zu geben, vielleicht nicht die ganz große in den schönen Texten, aber doch mit Menschen, denen die Eucharistie wichtig ist, die sich jeden Sonntag versammeln, die Gemeinde leben wollen und ja, die dann eben aus dem, was da zusammenbricht, auch Neues auferbauen.
Ich bin hier in einem sehr schönen und modernen Haus zu Gast, das darf ich sagen. Herr Dr. Malburg, könnten Sie unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht im Rahmen dieses Interviews auf einen spirituellen Rundgang mitnehmen? Wie stellt man sich das Haus Landeshofen, und es sind ja mehrere Häuser, vor?
Ja, das, was Sie jetzt heute hier sehen, das ist relativ jung in dieser Konzeption, die Sie als lichtdurchflutet und sehr transparent erleben. Der jetzige Bischof von Trier, der damalige Regens Stefan Ackermann, hat maßgeblich auch daran mitgewirkt, dass das Haus dieses Erscheinungsbild hat. Viel Glas, das heißt viel Transparenz. Und zwar in beidem. Also, dass die Welt sieht, was hier geschieht, aber dass auch die Studenten die Welt sehen. Das ist das eine. Das ist das Foyer mit der Aula. Aber dann gibt es auch die Kapelle, die wesentlich dunkler ist und mehr vom inneren Aspekt der Sammlung lebt. Diese Kapelle hat den Altar auf dem tiefsten Punkt, um deutlich zu machen, Jesus Christus ist in die Welt hinabgestiegen. Er sammelt die Welt nicht herrlich schreitend, Licht verbreitend und über alles Leid hinweggehend, sondern genau aus dieser Tiefe heraus, aus diesem Abgrund heraus schafft er das Neue, schafft er das Leben und Gott geht dahin und da finden wir Kraft für unsere Berufung, um dann auch hinauszugehen und diese Botschaft zu verkünden. Das ist so die zwei Hälften der Ausbildung. Die Sammlung, das Fundament, das gelegt wird in der Kapelle, in der Feier der Messe, des Stundengebetes und im persönlichen Gebet und das dann ausstrahlt, hinausgeht, transparent wird für die Welt, das Evangelium wirklich hinausbringt, sodass hier nichts hinter verschlossenen Türen und verborgen geschieht, sondern so, dass es jeder sehen kann. Und das ist für mich eigentlich auch ein schönes Bild für Kirche und Gemeinde. Sammlung von Jesus Christus her, wirklich auch in der Tiefe von Kreuz und Auferstehung und dann Transparenz für die Welt, Botschaft so lernen und weiter sagen, dass es ausstrahlt.
Ja, es gibt daneben auch Wohngruppen, es gibt auch einen Café, richtig?
Ja.
Auch eine kleine Kneipe, ist das richtig? Also auch der gesellige Teil kommt hier in Landeshofen nicht zu kurz. Herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie auf unsere Homepage, schauen Sie sich die schönen Fotos von Landeshofen an und lassen sich einfach ein bisschen inspirieren. Jetzt würde ich gerne noch die spannende Frage stellen, Herr Regens, Dr. Malburg, wie war das denn mit Ihrer Berufung? Wie hat der liebe Gott Sie gerufen auf diesen Weg?
Eigentlich gehöre ich halt zu dem Typ Berufung, die gewachsen ist. Ich war in unserer Gemeinde Messdiener, bin immer gern zum Gottesdienst gegangen, habe dann auch den Lektorendienst übernommen und ja, bin in diese Sache immer mehr hineingewachsen von meinen Eltern her, von dem Mitleben in der Gemeinde, so dass ich schon mit 10 gesagt habe, ich will mal Priester werden. Dieser Wunsch hat sich dann auch gehalten mit 14 und mit 16 und mit 17 hat dann mein Heimatpfarrer gesagt, schau mal, da sind Orientierungstage im Priesterseminar in Trier, das wäre doch was für dich. Und hat mir diesen Flyer gegeben zu diesen Infotagen im Trierer Priesterseminar, wo ich dann noch zweimal hingefahren bin. Und dann habe ich nach dem Abitur dann auch entschieden, ja, der Wunsch, Priester zu werden, der hat sich so gefestigt. Du hast da so viel Freude dran, dass du dich auch bewirbst im Priesterseminar. Und bin dann dort den Ausbildungsweg dann geradlinig gegangen. Also so eine klassische Laufbahn vom Abitur zum Seminar und dann mit 26 zum Priester geweiht. Wo ich aber auch sagen würde, das hat zwar eine Kontinuität, aber auch eine Kontinuität, die immer wieder reifen musste, die immer wieder tiefer gehen musste, denn sonst hätte es nicht getragen und das ist auch bei mir nicht ohne Krisen und ohne Überlegungen gegangen. Ist das zölibatäre Leben wirklich das Richtige für dich? Wie sieht es aus mit deinem Gebetsleben? Wo muss da nochmal eine Vertiefung hin? Wie ist das mit der Einsamkeit als Kaplan, die dann nochmal neue Herausforderungen gestellt hat? Also ich würde die Berufung gar nicht fertig machen mit der Priesterweihe oder sagen, da ist die geendet und danach hat man gelebt, sondern auch die priesterliche Berufung musste nochmal bei mir Schritt für Schritt wachsen und wächst auch immer noch, weil halt jede Lebenssituation noch wieder neu herausfordert, das einmal gesprochene Ja auch zu wiederholen. Und das ist eine Aufgabe, die bleibt. Aber im Ganzen würde ich sagen, es war ein guter Weg und eine richtige Entscheidung. Und ich kann dann nächstes Jahr mein silbernes Priesterjubiläum feiern. Und ja, da merkt man dann halt auch, wie man getragen wird und wie der Weg sich dann doch auch verfestigt.
Ja, wir werden diesen Weg auch weiter durch unser Gebet und durch das Gebet unserer Hörerinnen und Hörer begleiten. Zum Abschluss noch die Frage, was ist Ihnen geistlich besonders wichtig geworden, was Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchten?
Also für mich ist es wirklich zum einen die Nähe Gottes in der Feier der Heiligen Messe. Die ist für mein Leben ganz wichtig und da möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer da bekräftigen, in der Heiligen Messe immer wieder neu die Nähe und Barmherzigkeit Gottes zu suchen, sie zum Fundament des Lebens zu machen und das tiefe Gefühl, dass Gott mitgeht und einen trägt, also dieses Gottvertrauen. Das ist mir ganz wichtig, nicht nur für meinen Berufungsweg, sondern auch für das Leben. Und wir haben ja jetzt im Moment alle schwere Zeiten zu meistern. Das Vertrauen, dass Gott wirklich trägt und dass man nicht tiefer als in seine Hand fallen kann, auch dass alle Hörerinnen und Hörer in diesem Vertrauen wachsen, auch das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
Ja, herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Talk zur Pfarrei der Woche. Heute aus dem Studienhaus St. Lambert, dem Priesterseminar in Landershofen, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden, um den Gottesdienst um 10 Uhr bundesweit live zu übertragen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Regens Dr. Malburg, für das informative Interview. Wir laden Sie herzlich zur Mitfeier an den Radiogeräten ein. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern den Segen zu erteilen.
Und so segne euch der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.